Tore zur Freiheit, Kapitel 10. Bahá'u'lláhs Weltsicht. Die Evolution des Menschen. Die Ehre der Selbstaufopferung. Ansprache im Great Northern Hotel. Gott, dem Herrn aller Welten, hab ich Leib und Seele zum Opfer dargebracht. Ich spreche nur auf sein Geheiß und folge durch die Kraft Gottes und seine Macht nur seiner Wahrheit. Er wird wahrlich die Wahrhaftigen belohnen. Die große Versammlung auf dem Bankett im Great Northern Hotel am Abend des 29. November stellte den Höhepunkt der öffentlichen Ansprachen Abdu'l-Bahá's in diesem Lande dar. Ich kann mich an keine andere derart bedeutsame Gelegenheit erinnern. Hier hatten sich über 600 Seelen versammelt. Der prächtige Festsaal war bis an die Grenze seines Fassungsvermögens gefüllt. Jedes Ausmaß von Reichtum und Armut, von Kultur und ihrem Mangel, Vertreter der weißen, gelben, schwarzen und braunen Rassen sowie viele Völker des Ostens und Westens waren vertreten. Das Ziel dieser Versammlung war so universell wie die Zuhörer. Es ging nicht darum, persönliche oder politische Ziele zu fördern. Es wurden nicht die Interessen einer sozialen oder wirtschaftlichen Gruppe noch irgendeiner religiösen Organisation vertreten. Diese Tatsache allein genügt, um die Versammlung als einzigartig herauszustellen. Wenn wir jedoch Abdu'l-Bahá's eigene Definition ihrer Ziele betrachten, erkennen wir, dass ihre außergewöhnliche Natur von der Erhabenheit der Ziele noch weit übertroffen wurde. Dieses Treffen heute Abend ist eine universelle Versammlung. Es dient einem himmlischen und göttlichen Zweck, denn es fördert die Einheit der Menschenwelt und den internationalen Frieden. Es ist der Solidarität und Brüderlichkeit unter allen Menschen, dem geistigen Wohl der Menschheit, der Versöhnung religiöser Lehren mit den Grundsätzen der Wissenschaft und Vernunft gewidmet. Es fördert Liebe und Brüderlichkeit unter allen Menschen, trachtet danach, die Hindernisse zu überwinden und abzuschaffen, die die menschliche Familie trennen, verkündet die Gleichberechtigung von Mann und Frau, lehrt göttliche Grundsätze und Moralvorstellungen, erleuchtet und belebt den Geist durch himmlische Wahrnehmung, zieht die unendlichen Gnadengaben Gottes an, beseitigt rassische, nationale und religiöse Vorurteile und errichtet die Grundlage des himmlischen Königreiches in den Herzen aller Völker und Nationen. Es ist schwierig, in irgendeiner Zusammenfassung der Bahá'í-Religion den Grund für ihre Annahme zu sehen. Doch lässt sich ohne Übertreibung sagen, dass es mir auf der Stufe meines damaligen Verstehens so erschien, als könnte kein rationaler Verstand ihre eifrige, sofortige und aufmerksame Untersuchung je verweigern. Ganz gewiss könnte niemand den Wert dieser Ziele leugnen. Aber das Bild, das diese Zusammenfassung aufzeigt, wäre unvollständig, ohne darin die Persönlichkeit und Lebensgeschichte dessen einzubeziehen, der da sprach. Denn hier stand der lebendige Vertreter, die Verkörperung der Ideale, die er so ruhig darlegte. Es gab keine einzige unter diesen erhabenen Äußerungen, die er nicht mit jedem Wort, jedem Gedanken, jeder Tat seines täglichen Lebens vorlebte. Ich behaupte dies nicht aufgrund dessen, was ich über sein Leben des Dienstes seit seinem 8. Lebensjahr gelesen habe, nicht aufgrund dessen, dass seine Feinde und Verfolger, ungeachtet ihrer Haltung gegenüber ihm und dem Glauben, den er liebte, allesamt widerwillig seine Liebe zu ihnen und zu allen Seelen eingestehen mussten. Ich bekunde es vielmehr aus meiner eigenen intensiven Prüfung während der vielen persönlichen Kontakte mit dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit. Wer diese Chronik mit Sorgfalt gelesen und versucht hat, die unzureichenden Worte zu durchdringen, um den zugrunde liegenden Geist zu erfassen, wird verstehen, was ich sagen will. Verzückung allein kann das Gesagte begreifen, nicht Erörterung oder Wortstreit. Ebenso wenig, wie man sich vorstellen kann, dass die Sonne nicht mehr scheint, kann man sich vorstellen, dass Abdu'l-Bahá auf die Ebene persönlicher Vorurteile, der Feindseligkeit gegenüber irgendeiner lebenden Kreatur herabsteigen könnte, irgendeinen vernünftigen Grund ablehnen würde oder in seinen Worten und Taten von etwas anderem geleitet würde als dem innewohnenden, allumfassenden Heiligen Geist. Er lehrte das, was er war. Er lebte das, was er lehrte. Ist es da ein Wunder, dass diese Zusammenkunft, zu der es, wenn überhaupt, nur wenige Parallelen in der Geschichte gibt, als wahrhaftig einzigartig angesehen wird? Ein weiterer Aspekt dieser Ansprache hat mich damals tief beeindruckt. Weder die Bahá'í-Religion als solche, noch er selbst oder Bahá'u'lláh wurden erwähnt. Es war, als würde er sagen, hier sind die Ideale und Ziele, für die ich stehe. Wenn Sie sie als wertvoll erachten, werden Sie vielleicht erforschen wollen, woher die Macht kommt, die diese Ideale und Ziele während der letzten 60 Jahre der Menschheit zur Kenntnis brachte. Einer Menschheit, die all dem im gesamten Verlauf der aufgezeichneten Geschichte achtlos, ablehnend und verächtlich begegnete. Es bleibt Ihnen genug Zeit, die Lehre, die Philosophie und die geistige Dynamik hinter der Lehre zu erforschen, nachdem Sie das Leben, das ich Ihnen hier vorstelle, für gut befunden und versucht haben, danach zu leben. Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche. Oft wurde mir die Frage gestellt, warum glaubst du an die Lehren Bahá'u'lláhs? Vielleicht kann die obige Zusammenfassung der Lehren und die Beschreibung meiner Begegnung mit dem Lehrer, dem Leser helfen, diese Frage zu beantworten. Aber vielleicht bedarf es auch einer expliziteren Antwort. Diese Antwort liegt im allgemeinen Verlangen jedes normalen Menschen nach einer grundlegenden Wahrheit, auf die er sein Leben aufbauen kann. Ich bin nicht gläubig aufgrund übernommener Erklärungen dieser fundamentalen Wahrheit, die auf den Vorstellungen meiner Mitmenschen beruhen, wie zum Beispiel jemand Christ ist, weil er mit diesen Lehren aufgewachsen ist, oder jemand ist Muslim, weil er dort geboren wurde, wo diese Grundsätze vorherrschen. Und Gleiches gilt für alle anderen Anhänger der verschiedenen Theologien auf der Welt. Ich bin nach menschlichem Ermessen vor allem ein vernünftiges Wesen. Ich habe einen Verstand, der intellektuell zufriedengestellt sein will. In den Lehren Bahá'u'lláhs und Abdu'l-Bahás habe ich weit befriedigendere Erklärungen für die Bedeutung, den Ursprung und die Bestimmung des Lebens gefunden als anderswo. Ich beteure ohne die geringsten Bedenken, dass ich, sollte mir morgen eine bessere, befriedigendere, erhellendere Philosophie oder eine größere geistige Dynamik vorgestellt werden, diese ohne zu zögern annehmen würde. Das jedoch, so denke ich, ist ein schlüssiger Grund für die Annahme. Die Lehren Bahá'u'lláhs umfassen ein wahres Universum an Weisheit. Man kann seine Grenzen ebenso wenig definieren, wie ein Einstein die Grenzen des materiellen Universums definieren kann. Ich erinnere mich an eine Freundin, die wir vor vielen Jahren bei uns zu Hause zu Gast hatten, die neugierig war zu erfahren, warum wir den Bahá'í-Glauben so begeistert angenommen hatten. Sie war eine junge, sehr talentierte Frau. Sie war Künstlerin und Bildhauerin, zeichnete sich durch einen kultivierten Verstand und einen großen Erfahrungsschatz aus und war eine suchende Seele. Sie bemerkte, nachdem wir schon seit einiger Zeit im Gespräch waren, aber wie soll man zwischen den vielen verschiedenen Glaubensrichtungen der Menschheit entscheiden? Ich habe zum Beispiel einen jüdischen Freund, der ebenso überzeugt ist, dass sein Glaube alles umfasst, was Geist oder Herz benötigen, wie sie es in Bezug auf den Bahá'í-Glauben sind. Und ich habe noch eine Freundin, die eine glühende Anhängerin der Kirche der christlichen Wissenschaft ist. Sie kann nicht verstehen, warum nicht jeder Mensch das Gleiche wie sie glaubt. Und natürlich sind viele meiner Freunde aufrichtige Christen, Katholiken oder Protestanten, die ebenso überzeugt sind, dass die Grundsätze ihres Glaubens alles enthalten, was für das diesseitige und jenseitige Leben notwendig ist. Der Buddhist, der Muslim, die Theosophen sind sich genauso sicher. Wer soll denn darüber entscheiden? Wir antworteten: Wie dankbar sollten wir sein, dass Menschen jeden Glaubens aufrichtig suchen und der Wahrheit folgen, denn die Wahrheit ist eine. Aber ich frage mich, ob viele ihrer Freunde an die Stifter aller Religionen glauben und von ganzem Herzen ihren Lehren und ihrem Beispiel folgen. Liebt ihr katholischer Freund zum Beispiel aufrichtig seinen protestantischen Bruder? Akzeptiert ihre Freundin der christlichen Wissenschaft die Lehren ihrer jüdischen Freunde? Können Sie sich vorstellen, wie der Buddhist die christliche Wissenschaftlerin, den Muslim und den Juden als gleichwertige Teilhaber am Brunnen universeller Wahrheit anerkennt und liebt? Sie antwortete ohne zu zögern: Natürlich nicht, niemand wäre dazu wohl in der Lage. Und doch, haben wir behutsam zu ihr gesagt, ist es genau das, wozu die Bahai-Lehren auffordern. Niemand, der nicht alle Propheten als die Sprachrohre des einen Gottes anerkennt, kann den geringsten Anspruch auf diesen Titel erheben. Ihre grundlegenden Lehren sind identisch. Oberflächlich unterscheiden sich die von ihnen erlassenen Gebote, da sie die Menschen zu einer höheren Zivilisation führen sollen und die Nöte der Zeit die spezifische Anwendung dieser ewigen Prinzipien erforderlich machen. Eine dieser Manifestationen der unendlichen Weisheit und Macht anzuerkennen, bedeutet folglich die Anerkennung aller. Und einen abzulehnen, hieße sie alle abzulehnen. Das ist es, was Baha'u'llah mit dem Glauben an die Einheit und Einzigkeit Gottes meint. Dies veranschaulicht, was ich mit einem schlüssigen Beweis für die rationale und logische Annahme der Lehren Baha'u'llahs sagen will. Der von ihm gezogene Kreis umfasst alle und kein Geschöpf wird ausgegrenzt. Keine Frage bleibt unbeantwortet, kein Problem ungelöst, keine Verwirrung ungeklärt. Und das nicht, weil die intellektuellen, sozialen, wirtschaftlichen und religiösen Probleme bagatellisiert werden, sondern weil sie vereinfacht werden. Sie werden auf das Wesentliche reduziert und so in Ordnung gebracht, dass jeder junge Oberschüler sein Leben danach ausrichten könnte. Um dies zu veranschaulichen, unsere materialistische Evolutionstheorie beginnt mit der Urzelle und endet mit dem Menschen. Diese Sicht lässt ein weites Feld völlig unberührt. Der ganze Bereich des emotionalen, ethischen, moralischen und geistigen Menschen wird zu einer Art Niemandsland. Ist es verwunderlich, dass Wirbelstürme der Meinungsverschiedenheiten über diesem Feld wüten? Baha'u'llah lehrt, dass sowohl Gott als auch seine Schöpfung ewig sind, denn ein Schöpfer vor dem Bestehen der Schöpfung, ein König ohne Königreich, ein General ohne Armee sind nicht vorstellbar. Sehen Sie, dadurch erübrigen sich die endlosen Diskussionen über den Ursprung des Menschen und die Anfänge des Lebens. Ob man sie akzeptiert oder nicht, man kann doch nicht leugnen, wie elementar diese Aussage ist. Abdu'l-Bahá wurde einmal gefragt, was den wichtigsten Anteil an der Entwicklung des Menschen hat, Vererbung oder Umfeld. Er antwortete, beide seien wichtig. Aber wenn man sich mit der Frage der Evolution befasse, müsse man stets dessen eingedenk sein, dass Gott der wahre Vater des Menschen sei. Hier haben wir eine Grundlage für unsere Argumentation, wie sie fundamentaler nicht sein könnte. Sie schließt die intellektuelle oder, falls es so etwas gibt, materialistische Erklärung für den Ursprung des Menschen nicht aus, umfasst jedoch den gesamten Bereich, auf den unsere Gelehrten nicht eingehen. Sie bestreitet erstere nicht, verleiht der Frage aber eine strahlende Einfachheit, ein Gefühl der Klarheit, ohne dass sich endlose Streitereien und Konflikte ergeben. Und noch einmal, nichts an dieser Hypothese widerspricht unserem fortschrittlichsten wissenschaftlichen Denken. Manche nennen es Evolution, andere nennen es Gott. Hier ist übrigens ein weiteres Beispiel für Baha'u'llahs vereinfachende Grundsätze. Er drängt die Menschen hin zur Freiheit von der verfänglichen, verwirrenden, streitverursachenden Sklaverei der Definitionen, dem Meer der Namen, wie er es nennt. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf die Wirklichkeit, die all unseren vergeblichen Versuchen, sie zu charakterisieren und zu beschränken, zugrunde liegt. Abdu'l-Bahá sagte, als er über Wirtschaft sprach, alle wirtschaftlichen Probleme können gelöst werden, wenn die Wissenschaft der Liebe Gottes angewandt wird. Das heißt, wenn die goldene Regel, die ja so behandelt wird, als sei sie Bleiern, schlimmer noch, während Blei seinen Nutzen hat, sieht man, dass die goldene Regel ins Regal gestellt wurde und dort in Ruhe verstaubt. Wenn diese Regel tatsächlich bei den wirtschaftlichen Problemen der Welt, die uns zu zerstören drohen, angewandt würde, wenn die Liebe Gottes, die das Leben zu Hause glücklich macht, als wissenschaftlicher Maßstab zugrunde gelegt würde, um unsere nationalen und internationalen Angelegenheiten zu regeln, um die Beziehungen zwischen Arbeit und Kapital, zwischen Arm und Reich zu klären, um den Geldverkehr und Handel zu lenken, kann es dann den geringsten Zweifel daran geben, dass die Ergebnisse für das Gemeinwohl viel förderlicher wären als alle Ergebnisse, die unsere gegenwärtige Politik erzielt. Baha'u'llah erklärt den Grundsatz, dass die menschliche Rasse im Kern aus dem gleichen Stamm erschaffen ist und dass das Konzept der Einheit der Menschheit von höchster Bedeutung für die moderne Zivilisation ist. Abdu'l-Bahá hat in vielen seiner Ansprachen zu diesem Thema eindeutig dargelegt, dass alle Rassen einer Wurzel entspringen und dass die oberflächlichen Unterschiede der Farbe, Physiognomie und so weiter auf die jahrhundertenlangen Einflüsse von Klima und Ernährung zurückzuführen sind, die mit der fortlaufenden Migration zusammenhängen. Auch dies ist nicht nur in absolutem Einklang mit den meisten modernen Entdeckungen von Anthropologen und Ethnologen, vielmehr haben wir, als logische Folge der oben genannten Grundsätze, eine wissenschaftliche Grundlage für die Herangehensweise an das Problem der sogenannten unterprivilegierten, rückständigen, untergebenen Menschen und Völker. Gründlich verstanden und als wissenschaftliche Entdeckung angewandt, würde sich aus diesen Grundsätzen sofort eine internationale Politik herausbilden, die in nur einer Generation dazu führen könnte, rassische, nationale, wirtschaftliche und religiöse Vorurteile abzubauen und die damit verbundenen Schrecken von Lynchjustiz, Pogromen, Vertreibung, bewaffneten Grenzen sowie die nur geringfügig kleineren Übel wie Zölle, Geldmonopole, Marktmonopole, Kolonialismus und Herrscharen ähnlicher teuflischer Plagen zu überwinden. Wir könnten beliebig viele weitere Beispiele anführen, aber dies genügt, um meinen Punkt zu verdeutlichen. Baha'u'llahs Lehren sind einfach, klar, leicht vom normalen Verstand zu erfassen, mit dem gelehrtesten Verstand nicht zu leugnen, praktikabel in der Regelung aller neu auftretenden Fragen und so universell, dass jede Person und jedes Volk sie anwenden kann. Ich bin ausführlich darauf eingegangen, weil das Verständnis dessen sehr wichtig ist, um die oft gestellte Frage zu beantworten, was in dieser Lehre sollte mich oder jeden anderen nachdenklichen Menschen dazu bewegen, sie anzunehmen. Die Offenbarung Baha'u'llahs sieht eine völlig neue Weltordnung auf der Grundlage unerlässlicher und ewiger Prinzipien vor, die, erst einmal angewandt, zu nie dagewesenem Frieden, Wohlstand und Glück führen werden. Natürlich haben diese Prinzipien eine spirituelle, religiöse Grundlage, aber sie bekommen einen völlig neuen Bedeutungsumfang und stimmen mit allen wissenschaftlichen Untersuchungen und mit menschlicher Erfahrung überein. Die Schlussworte dieser kurzen Ansprache beim Bankett im Great Northern Hotel unterstreichen diesen zentralen Wertmaßstab. Diese Versammlung ist wahrlich die edelste und würdigste aller Versammlungen in der Welt, da ihr geistige und universelle Ziele zugrunde liegen. Ein solches Bankett und Zusammensein verlangt die aufrichtige Hingabe aller Anwesenden und zieht den herabströmenden Segen Gottes an. Seid zuversichtlich und standhaft. Eure Dienste werden durch die Macht des Himmels bestätigt, denn eure Absichten sind erhaben, eure Ziele rein und ehrenwert. Gott steht den Seelen bei, deren Anstrengungen und Bemühungen auf das Wohl und die Verbesserung der ganzen Menschheit gerichtet sind. 6 Tage später nahm ich an einem Treffen teil, bei dem Abdu'l-Bahá über das Geheimnis des Opfers sprach. Seit meiner ersten Begegnung mit den Bahá'í-Lehren hatte dieser Aspekt unerklärlicherweise mein Interesse geweckt, was meine Fragen an den Meister über Entsagung schon früh zeigten. Warum das so war, kann ich bis heute nicht sagen. Denn größtenteils schien bei denen, die den Meister damals umgaben, Freude und Glück über die neue Geburt im Vordergrund zu stehen. Aber für mich waren die Geburtswehen zu offensichtlich, zu qualvoll, zu anstrengend, um über sie hinwegzugehen. Das Durchtrennen der Nabelschnur, die mich mit der Struktur dieser Welt verband, erforderte eine derart konzentrierte Aufmerksamkeit, dass wenig Zeit und Gelegenheit blieb, um die Welt, in die ich hineingeführt wurde, auszuloten. Vielleicht gründet mein intensives Interesse am Thema der Selbstaufopferung in der aus langer Erfahrung gewonnenen, klaren Erkenntnis, dass Eigennutz, Egoismus, Stolz auf die eigenen, noch so begrenzten Leistungen und persönliche Wertmaßstäbe die großen Hindernisse für geistigen und materiellen Fortschritt und für den Frieden sind. Es war keine Frage, dass mein Umfeld ebenso wie ich selbst von dieser Psychologie des tierischen Selbstes besessen war, ganz zu schweigen von den Motiven der Staatsmänner, der Wirtschaftsführer, der Sozial- und Strafgerichte. Auch die Theologen schienen nicht minder davon beherrscht zu werden, sie betonten tatsächlich das Opfer, aber es ging um das Opfer anderer, und dieser Ausweg schien gar zu leicht, ganz zu schweigen von der ihm innewohnenden Verlogenheit und völligen Irrationalität. Und doch ist jedem aufmerksamen Beobachter klar, dass Opfer ein Prinzip ist, das allem Leben zugrunde liegt. Die Beziehung zwischen Essen und dem Essenden wird in der Regel nur aus der Sicht des Essenden betrachtet. Aber wenn das Essen befragt werden könnte, wäre seine Haltung sicher eine ganz andere. Es gibt 2 Möglichkeiten der Beurteilung. Entweder könnte es über den Verlust seiner tierischen oder pflanzlichen Natur aufgebracht sein, oder sich über seinen Wechsel vom Dasein als Tier oder Pflanze zum Dasein im menschlichen Organismus freuen, wo es zu einem funktionierenden Teil der Muskeln, Nerven und des Gehirns des Menschen wird. Wir blicken auf die Welt der Natur und sehen sie als Schlachtfeld zwischen den Schwachen und den Starken. Aber man kann sie ebenso gut als Feld des Opfers betrachten, bei dem niedrigere oder schwächere Lebensformen durch Selbstaufopferung in höhere und stärkere Lebensformen verwandelt werden. Es ist sogar gut möglich, dass eine der Ursachen der langsamen Entwicklung der Arten das Prinzip des Opfers ist. Als Abdu'l-Bahá daher seine Ansprache mit den Worten begann: »Heute Abend möchte ich über das Geheimnis des Opfers zu Ihnen sprechen«, fesselte das meine volle Aufmerksamkeit. Nachdem er dargelegt hatte, dass die landläufige Erklärung des Opfers Christi reiner Aberglaube sei und weder den gesunden Menschenverstand noch die Vernunft anspreche, ging er auf die wahre Bedeutung des Wortes ein, indem er 4 Aspekte hervorhob. Erstens, das Opfer Christi bestand im bewussten Verzicht auf alles, was diese Welt zu bieten hat, darunter das Leben selbst, um damit die Menschen auf den Weg wahren Lebens zu führen. Hätte er sein eigenes Leben retten wollen und wäre es nicht sein Wunsch gewesen, sich selbst zu opfern, dann wäre er nicht in der Lage gewesen, auch nur eine einzige Seele zu führen. Das ist eine der Bedeutungen des Opfers. Eine zweite Bedeutung liegt in der richtigen Deutung seines Wortes: Wer mein Fleisch isst, hat ewiges Leben. Es ist keine Frage, dass der physische Körper Christi von Maria geboren wurde, aber die Wirklichkeit Christi und die Vollkommenheit Christi sind vom Himmel herabgekommen. Folglich meinte er, dass jeder, der an dieser Vollkommenheit teilhat und um der göttlichen Vollkommenheit willen die Vollkommenheiten der materiellen Welt aufgibt, in die himmlische Welt Christi eintritt und die Grenzen der sterblichen Welt zwangsläufig überwindet. Die dritte Bedeutung: Ein Samenkorn opfert sich dem Baum, der daraus wird. Äußerlich betrachtet geht der Samen verloren, aber der gleiche geopferte Samen wird im Baum, in dessen Ästen, Blüten und Früchten aufgehen. Wäre das nämliche Samenkorn nicht geopfert worden, so wären keine Äste, Blüten oder Früchte erschienen. Äußerlich ist Christus verschwunden, aber die Gaben, göttlichen Eigenschaften und Vollkommenheiten Christi offenbarten sich in der christlichen Gemeinde, die Christus durch sein Opfer gegründet hat. Die vierte Bedeutung des Opfers ist der Grundsatz, dass eine Wirklichkeit ihre eigenen Eigenschaften aufgibt. Der Mensch muss sich von den Einflüssen der stofflichen Welt, von der Welt der Natur und ihren Gesetzen lösen, denn die materielle Welt ist die Welt des Verfalls und des Todes. Sie ist die Welt des Bösen und der Finsternis, der tierischen Grausamkeit, der Blutgier, des Ehrgeizes und der Habgier, der Selbstanbetung, der Selbstsucht und der Leidenschaft. Dies ist die Welt der Natur. Der Mensch muss sich all dieser Unvollkommenheiten entledigen. Er muss diese Neigungen opfern, die der äußeren, stofflichen Welt des Seins zugehören. Zum anderen muss der Mensch himmlische Eigenschaften erwerben und göttliche Merkmale erlangen. Er muss zum Ebenbild Gottes werden. Er muss zur Verkörperung der Liebe Gottes werden, zum Licht der Führung, zum Baum des Lebens und zur Schatzkammer der Gnadengaben Gottes. Das bedeutet, dass der Mensch die Eigenschaften und Merkmale der Welt der Natur für die Eigenschaften und Merkmale der Welt Gottes aufgeben muss. Darf ich den Leser bitten, den zunehmenden Umfang dieser Definitionen zu beachten und letztlich die Betonung der Verantwortung des Einzelnen, wenn es darum geht, diese höchste Stufe der Vervollkommnung zu erlangen? Niemand hängt hier vom Opfer eines anderen ab. Der Aufruf ergeht an Sie und an mich, die Welt des Tieres, den gemeinen materiellen Menschen, um jeden Preis hinter sich zu lassen, damit wir die Welt der Wirklichkeit betreten, die den Gesetzen von Zeit, Raum und Zerfall nicht unterworfen ist. Wie logisch, wie einfach ist alles gemacht. Könnte etwas schöner und einnehmender sein als seine Darstellung vom Opfer des Eisens im Feuer? Betrachte die Beschaffenheit des Eisens. Es ist fest, schwarz und kalt. Wenn dieses Eisen die Hitze des Feuers aufnimmt, opfert es seine Kälte für die Hitze des Feuers, so dass dem Eisen weder Festigkeit, Schwärze noch Kälte bleiben. Es wird erleuchtet und verwandelt, da es seine Beschaffenheit, der Beschaffenheit und den Eigenschaften des Feuers geopfert hat. Ebenso opfert ein Mensch die Beschaffenheit und Erfordernisse dieses sterblichen Reiches, wenn er sich von den Eigenschaften der natürlichen Welt trennt und manifestiert die Vollkommenheit des Königreiches, so wie die Eigenschaften des Eisens verschwinden und die Eigenschaften des Feuers an ihre Stelle treten. Somit nimmt jeder vollkommene, jeder erleuchtete himmlische Mensch die Stufe des Opfers ein. Möge das göttliche Licht auf euren Gesichtern erstrahlen, der Duft der Heiligkeit euch erfrischen und der Odem des Heiligen Geistes euch mit ewigem Leben füllen. Als ich diese Schlussworte hörte, schien zum ersten Mal in den langen Jahren der Suche und des Kampfes ein sicheres und erreichbares Ziel in sich zu sein. Kann man sich irgendeinen Preis vorstellen, den man dafür nicht zu zahlen bereit wäre? Denn das Ziel ist nichts Geringeres als Vollkommenheit. Und hier muss etwas über die Bedeutung von Vollkommenheit in der Bahá'í-Terminologie angemerkt werden. Es darf nie übersehen werden, dass alle Aussagen Abdu'l-Bahá's eine logische und wissenschaftliche Grundlage haben. Im Prinzip wird nichts behauptet, das nicht der Beweisführung unterzogen werden könnte. Bei der Verwendung des Wortes Vollkommenheit wird zum Beispiel das Relativitätsprinzip zugrunde gelegt. Jesu Aussage, nichts außer Gott ist gut, wird als wissenschaftliches Axiom verstanden und bedeutet, Vollkommenheit ist allein dem Unbedingten, dem Selbstbestehenden möglich. Jede andere Vollkommenheit ist relativ. Wir sprechen von einer vollkommenen Rose. Wir meinen damit nicht, dass keine schönere vorstellbar ist, sondern einfach, dass sie unserer Erfahrung nach die schönste, vollkommenste Rose ist, die wir je gesehen haben. Wir vergleichen diese Rose, wenn wir von ihrer Vollkommenheit sprechen, auch nicht mit anderen Objekten als einer Rose, nicht einmal mit Rosen anderer Farbe oder Art. Wir können im nächsten Augenblick von einem vollkommenen Sonnenuntergang, einem vollkommenen Baby oder einer vollkommenen Tat sprechen, aber stets mit dem gleichen Vorbehalt der Relativität. Wenn wir also von einem vollkommenen Menschen sprechen, meinen wir nicht und könnten niemals meinen, dass er nicht noch edler, noch vollkommener sein könnte, zu welchen Höhen er sich auch erhoben haben mag. Wir meinen einfach, dass die Höhen, die er erreicht hat, verglichen mit dem gewöhnlichen menschlichen Verhaltensmaßstab, dem Ideal näher sind, als wir es je erlebt haben. Somit geht es um die Frage persönlicher Standards und individueller Maßstäbe. Das Ideal der Vollkommenheit wäre für einen Verbrecher sicher ein ganz anderes als für Abraham Lincoln. Jede Seele muss ein Ideal der Vollkommenheit annehmen, das sie erreichen kann und sie zufriedenstellt. Der Unterschied zwischen dem Bahá'í-Ideal und früheren Ansätzen liegt in der Tatsache, dass die Bahá'í-Vorstellung die Vervollkommnung ganzer Gruppen umfasst. Diesem Ideal entsprechend ist der Mensch gesellig, sozial, weltoffen, international, ein Weltbürger. So gesehen weist ein vollkommener Mensch Eigenschaften auf, die, wenn eine ausreichende Anzahl von Individuen sie haben, zu einer Weltordnung führen, deren Ziel die Beseitigung jener Faktoren ist, die in der Vergangenheit und bis heute zu Unvollkommenheit beim Einzelnen und in der Gesellschaft geführt haben. Wenn ich den Begriff Vollkommenheit verwende, meine ich damit, dass die Ideale, die ich als gläubiger Christ seit vielen Jahren verfolgt habe und die Annäherung meines Verhaltens an die von Christus gelehrten und vorgelebten Verhaltensregeln nun in den Bereich des Möglichen, des Wahrscheinlichen, ja sogar der Gewissheit rückten. Ich sagte mir, sollte es auch 100.000 Jahre dauern, in diesem Leben oder in einem anderen, kann und muss es doch vollbracht werden. Damals war die Weltordnung Bahá'u'lláhs nicht ausführlich beschrieben, obwohl sie implizit in den Schriften Bahá'u'lláhs umrissen und seitdem von Abdu'l-Bahá näher ausgeführt und erklärt worden war. Aber es war schon damals für jede klar denkende Person offenkundig, dass die Vervollkommnung Einzelner nur ausreichend verbreitet und angenommen werden müsste, um in der gegenwärtigen Welt Krieg, Kriminalität, Armut und Verwirrung abzubauen. Die Worte Bahá'u'lláhs und Abdu'l-Bahá's sind tatsächlich voll glühender Beschreibungen einer Welt, in der diese Ideale in die Praxis umgesetzt werden. Diese Welt wird ein Garten und ein Paradies werden. Dieser Erdhügel wird zu einem Hügel des Himmels werden. Vielleicht war es die klare Darlegung der Auswirkungen auf jeden, der die Stufe des Opfers erlangt, die mich zutiefst berührte. Befreiung vom niedrigen, animalischen, eigennützigen und egoistischen Selbst. Was für ein Ziel vor Augen! Nun war es nicht mehr länger ein vages, unwirkliches Ziel. Es war zumindest für diesen Moment der klaren Einsicht ein Ziel vor Augen, ein erreichbares Ziel. Darüber hinaus übte das Wort Opfer einen besonderen Reiz aus. Es suggerierte kein Leid, keine Entbehrung mehr. Es war klar als ein Austausch von etwas Geringerem gegen etwas unendlich viel Wertvolleres zu erkennen. Es ging nicht darum, Wünschenswertes aufzugeben, sondern Wünschenswertes zu erwerben. An die Stelle eines zweifelhaften Vorschlags, bei dem der Gewinn ungewiss war, gab es hier ein klares Geschäftsangebot. Ich befand mich auf dem Perlenmarkt. Ich hatte mein Auge auf die Perle mit dem größten Preis geworfen.